Wir fangen an mit einer neuen Reihe und Hedi hat uns schon hineingeführt. Ruth, 5 Wochen lang haben wir über Gebet gesprochen, Pray First, und eigentlich können wir noch das ganze Jahr über Gebet sprechen, aber es ist einfach gut, wenn wir dann auch weitergehen. Nichtsdestotrotz wollen wir eine betende Gemeinde sein, auch wenn die Reihe vorbei ist. Bitte lasst uns dranbleiben, Gott anzubeten, Gott zu danken, immer wieder neu in Fürbitte zu treten, auch wirklich in Bitte, unsere Bitten zu ihm zu bringen. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Ruth gerne hat und wer die Frau Ruth bewundert. Darf mal eure Hände sehen. Ich vermute mal, die Geschichte ist einigermaßen bekannt. Ich kenne sie eigentlich, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und wenn ich ehrlich bin, ist diese Geschichte einer meiner Lieblingsgeschichten geworden. So viele Wahrheiten, die wir in dieser Geschichte finden, habe ich ganz bewusst übernommen und sie sind ein Teil von meiner Denkweise geworden. Ich würde sogar sagen, ein Teil von meiner Persönlichkeit. Und damit ihr damit hineingenommen werdet, ich hoffe, am Ende der Predigt werdet ihr sagen, jetzt verstehen wir warum. Ich habe Hedi gebeten, uns die ersten 5 Verse vorzulesen. Und wenn du schnell nach vorne kommst, dann hören wir, worum es geht.
Okay, aus der guten Nachrichtübersetzung. Es war die Zeit, als das Volk Israel noch von den Richtern geführt wurde. Weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Juda seine Heimatstadt und suchte mit seiner Frau und seinen 2 Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Elimelech, die Frau Naomi. Die Söhne waren Mahlon und Kilion. Die Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem in Juda lebte. Während sie im Land Moab waren, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren 2 Söhnen allein zurück. Die Söhne heirateten 2 moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber 10 Jahre später starben auch Mahlon und Kilion und ihre Mutter Naomi war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder.
Dankeschön, Dankeschön. Ihr merkt, heute geht es gar nicht so sehr um die eigentliche Geschichte, sondern um die Vorgeschichte, denn die allein ist so richtig spannend. Und diese Vorgeschichte ist aber nichtsdestotrotz ganz wichtig, denn diese Geschichte baut sich ja irgendwo auf. Und da lesen wir einen kleinen Satz. Der kleine Satz ist klein. Da entstand eine Hungersnot im Land. Aber die Bedeutung dieses Satzes ist dementsprechend nicht klein. Mir war so, jede Krise hat das Potenzial zur Katastrophe. Egal welche Krise in deinem Leben und egal welche Krise in dieser Welt, jede Krise hat das Potenzial in sich selbst zur Katastrophe zu werden, viel größer zu werden als die eigentliche Krise. Und jede Krise hat gleichzeitig das Potenzial zum Wunder. Und davon bin ich absolut überzeugt, denn als Bibelleser weiß ich, es gibt so viele Krisen, und in all diesen Krisen gibt es die Möglichkeit, dass Gott eingreift, dass Gott zeigt, wer er ist und das Wunder Gottes geschehen. Und dementsprechend ist nicht die Frage, kommen Krisen oder nicht, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit Krisen um? Da entstand eine Hungersnot im Land. Wie hört sich der Satz an? In jenen Tagen brach das Coronavirus im Land aus. Nun, wenn wir ehrlich sind, wir leben seit 10 Monaten mit diesem Virus und es ist wirklich so ein bisschen kalter Kaffee schon fast, zum einen. Und gleichzeitig wird der ein oder andere sagen, hey, ich habe so meinen Schmerzpunkt in dieser Krise. Und das, obwohl keiner von uns gestorben ist, zumindest aus dieser Church, in diesem Land sterben natürlich Menschen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, ich möchte niemanden beerdigen und bis dato ist es der Fall. Keiner aus dieser Kirche ist gestorben an diesem Virus, weder hier in Ulm noch in unserer Family. Und dennoch, wenn wir ehrlich sind, hat diese Krise den einen oder anderen in der Art und Weise erwischt, so ähnlich wie in dieser Geschichte. Es brach Hunger aus. Und Hunger ist ein schreckliches Gefühl. Ich glaube, keiner von uns hatte je richtig Hunger. Ich vermute es zumindest. Aber wenn Hungersnot da ist, dann ist das schon eine Krise. Und doch haben wir unsere Schmerzpunkte, auch mit der Krise, in der wir gerade uns befinden. Allein dieses Wort Social Distancing hört sich vielleicht gar nicht so schlimm an. Aber wenn wir ehrlich sind, wie unnatürlich ist es, auch in die Gemeinde zu kommen und man begrüßt sich kaum, man umarmt sich nicht, man gibt sich keine High Fives. Wie unnatürlich ist, dass unsere Kleingruppen sich nicht mehr live treffen dürfen, dass unser Kids Club momentan gar nicht funktioniert. Wie unnatürlich ist es, dass so viel Natürliches nicht mehr läuft. Und ich will es gar nicht kritisieren, es ist ein Teil der Realität. Aber für Menschen, die eigentlich von der Bestimmung Gottes für Gemeinschaft bestimmt sind, die so geschaffen sind, dass wir eigentlich nicht gerne allein sind und dass es eigentlich gar nicht gut ist, allein zu sein, ist es schon allein herausfordernd. Mir war Angst um den Arbeitsplatz als Angestellter, kann sich sicherlich schwer auf eine Seele legen. Und schnell wird aus der Angst vielleicht sogar Zukunftsangst. Wenn ich heute meine Arbeit verliere, werde ich in meiner Branche wieder eine Arbeit finden. Und wenn ich keine Arbeit finde, werde ich die Wohnung mir leisten können oder können wir uns noch die Wohnung leisten, die wir gerade bezogen haben? Was ist, wenn wir plötzlich als Unternehmen eben nicht mehr Gewinne einfahren? Bis vor kurzem war nur die Frage, wie hoch wird der Gewinn sein? Und was tun wir mit dem Gewinn? Reinvestieren wir oder sparen wir oder spenden wir? Und auf einmal ist eine ganz neue Frage im Raum. Es geht nicht mehr um die Frage Gewinne, sondern eher die Frage, wie hoch der Verlust ist. Und dann die Frage, wo ist Besserung in Sicht? Und du spürst, du hast es nicht in der Hand. Keiner von uns hat diese Krise in der Hand, oder? Du nicht, Merkel nicht, keiner von uns. Und dann gibt es tatsächlich die Menschen, die sogar durch Corona gestorben sind. Und ich sagte schon, keiner von uns als Kernfamilie, ja. Aber wir alle kennen Menschen, die irgendwo ja doch daran gestorben sind. Menschen, die uns nahe sind. Im ersten Gottesdienst war mein lieber Bruder und der Sohn seines Arbeitskollegen ist daran gestorben. Ein junger Mann. Ich war letzten Sonntag in Pforzheim und dort wurde ich konfrontiert mit der Realität des Todes. Da ist ein alter Mann gestorben an Corona. Aber die Tochter, die das erlebt hat, hat nicht gesagt, mein Vater ist einfach an Corona gestorben, sondern sie hat die Welt nicht verstanden. Was geht da ab? Weil er letztendlich durch menschliche Entscheidung gestorben ist. Irgendwann hat man gesagt, sorry, wir brauchen das Bett. Wir können so nicht weitermachen. Und im Herzen bleibt die Frage, Gott, warum lässt du das Ganze zu? Und das Problem ist, wir merken alle, unsere Seele tickt leider nicht logisch, oder? Hast du jemals darüber nachgedacht, warum Menschen so unterschiedlich reagieren auf dieselbe Situation? Derselbe Schicksalsschlag haut den einen förmlich weg und den anderen lässt es kalt. Meine Frau doktert manchmal an mir rum und sagt, David, mit dir stimmt was nicht, denn du hast nicht genügend getrauert, als deine Mutter gestorben ist. Und tatsächlich, wenn ich über ihren Tod nachdenke, ich weiß nicht warum, ich erinnere mich nicht, dass wir in ein tiefes Tal gefallen wären. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich als erwachsener Mann das irgendwo nachholen und sagen, jetzt trauere ich darum. Worum es mir geht, unsere Seele tickt nicht immer logisch. Während der eine total betroffen ist, lässt es den anderen kalt. Und das Nichtverstehen des anderen berührt uns dann umso mehr, ist nicht besonders eine Hilfe. Mir war, manchmal wäre es vielleicht eine Hilfe, wenn wir ein etwas ehrlicheres Bild vom Leben hätten. Ein realistisches Bild vom Leben. Wenn wir nicht den Himmel auf diese Erde erwarten würde, sondern wenn unsere Hoffnung auf den Himmel wäre, den Gott uns verspricht nach dem Leben. Und an dieser Stelle, glaube ich, tun sich manche Menschen irgendwo schwer, weil sie menschliche Festlegungen gehört haben und weil sie irgendwie denken, nur weil sie Christen sind, muss Gott ihnen Himmel auf Erde versprechen und verspricht er ihnen das. Aber das tut er nicht, sondern genau das Umgekehrte. Gott verspricht uns ein Leben nach dem Tod, nach dem Leben. Und dieses Leben wird himmlisch sein. Die Erde ist manchmal nicht wirklich himmlisch. Manchmal wäre uns geholfen, wenn unser Gegenüber einfach mal zuhören würde. Und an der Stelle bin ich als Pastor nicht der beste Seelsorger. Denn auf ein Problem habe ich gleich 10 Lösungen und kann gleich meine Ratschläge geben. Aber manchmal sind diese Ratschläge eben genau, was das Wort sagt, sie sind Schläge. Und vielleicht hätte ich mal besser meinen Mund halten sollen. Kennst du die Situation, dass irgendjemand dir etwas anvertraut und du hast 10 Antworten, aber eigentlich solltest du einfach mal deinen Mund halten? Es wäre vielleicht ein besserer Trost. Manchmal sollen wir auch reden. Manchmal wäre uns vielleicht geholfen, wenn wir unseren Frust einfach mal herausbrüllen würden. Aber wir sind ja Deutsche und erwachsene Deutsche. Wir sind ja kontrolliert. Vielleicht wäre es gut, du würdest tatsächlich ins Auto gehen, in den Wald fahren und einfach mal deinen Frust von der Seele brüllen. und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Und wie wäre es mit Weinen? Wann hast du zum letzten Mal geweint? Und das, obwohl du auch Schmerzpunkte in deinem Leben hast. Aber wir weinen ja nicht. Vielleicht wäre uns geholfen, wenn wir an dieser Stelle ein wenig natürlicher werden würden. Kinder weinen ganz schnell und ihre Tränen sind schnell wieder getrocknet. Wir Erwachsenen, wann hast du zum letzten Mal geweint? Und das, obwohl du betroffen bist, obwohl du innerlich aufgefressen bist, obwohl es dir alles andere als gut geht. Wisst ihr, die Bibel malt das Leben eben nicht rosarot. Irgendwelche Prediger malen es vielleicht rosarot, die Bibel nicht. Leid, Geschrei, Schmerz, ja selbst der Tod ist Realität des Lebens. Herr, lehre uns gedenken, dass wir sterben, auf dass wir klug werden. So zu tun, als ob es auf dieser Erde kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod gibt, führt zu einer Täuschung. Führt zu einer Entfremdung von der Wirklichkeit. Und wenn diese Wirklichkeit ihre hässliche Fratze dann zeigt, wirst du völlig aus der Bahn geworfen. Corona lehrt die Welt, keine Regierung der Welt kann vermeiden, dass die Krise einbricht. Wie wir damit umgehen, das liegt an uns. Und Corona lehrt dich persönlich und auch mich persönlich, keiner von uns kann vermeiden, dass eine Krise in unserem Leben auftaucht. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Die Lösung ist eben nicht dieses Bobble, diese Blase. Es gibt kein Leid, kein Geschrei und weil wir Christen sind, haben wir keine Schmerzen im Leben. Sondern die Lösung ist, wie gehe ich in dieser Krise mit um? Und an dieser Stelle lesen wir von diesem Mann, die Hungersnot traf Israel. Und ein Mann wird uns vor Augen geführt, sein Name ist Eli Melech. Ich weiß nicht, ob du den Namen schön oder hässlich findest, spielt keine Rolle. Es geht letztendlich um die Bedeutung dieses Namens. Und an dieser Stelle hat dieser Mann einen wunderschönen Namen. Ich feiere ihn. Ich möchte euch heute sagen, ich möchte gerne ein Eli Melech sein. Denn E bedeutet Gott. I ist das Possessivpronomen, mein Gott. Und Melech ist der König. Dieser Mann hieß, mein Gott ist König. Was für eine Wahrheit, denn unser Gott ist tatsächlich König aller Könige, Herr aller Herren. Und was für ein Bekenntnis, wenn du sagen kannst, egal was kommt, mein Gott ist König. Egal, ob ich Krebs habe oder der reichste Mann auf dieser Erde bin, mein Gott ist König. Egal, was geschieht, egal, was Gott zulässt, am Ende weiß ich, mein Gott ist König. Was für ein glaubensvoller Name dieser Mann doch hatte. Wahrheit und Bekenntnis steckt in diesem Namen. Vor einigen Wochen habe ich gesagt, dass Anbeter Gottes Menschen sind, die die Herrschaftsfrage geklärt haben. Die für sich selbst gesagt haben, Gott ist derjenige, den ich anbete. Jesus sagt, der Vater ist auf der Suche nach Anbetern. Und dieser Mann war ein Anbeter Gottes vom Namen her. Dieser Mann hieß eigentlich nichts anderes als Christ. Und ich will es nochmal betonen, ich wäre so gerne ein Eli Melech. Und ich will euch sagen, ich bin ein Eli Melech. Ich bin ein Mann, der von ganzem Herzen weiß, mein Gott ist König. Irgendwann, wenn ich alt geworden bin, werde ich vielleicht ein Buch schreiben. Und ich werde vielleicht Dinge schreiben, die ich so jetzt noch nicht sage. Aber ich kann euch sagen, in der einen oder anderen Krise, die Gott in meinem Leben zugelassen hat, wusste ich, Himmel und Erde werden vergehen, aber Gott ist immer noch mein Gott. Gott ist treu. Dieser Glaube an Gott war da. Und das führt uns zu dieser entscheidenden Frage von heute Morgen. Sein oder Schein? Bist du oder heißt du nur so? Man spricht von Kulturchristen in Amerika. Man spricht von Namenschristen in Deutschland. Und wir alle verstehen eigentlich ein klares Bild darunter, dass Menschen in irgendeiner Art und Weise Christ sein vorleben, vorgaugeln, ihnen vielleicht auch irgendetwas eine oder andere wichtig ist. Aber dass im Kern das Herz nicht bei Gott ist. Dass sie im Kern eben nicht sagen können, egal was kommt, ich weiß, mein Gott ist König. Aber Gott lädt dich und er lädt mich ein, dass wir nicht so heißen, sondern dass wir sind. Und das Problem von diesem Mann war, dass er nur den Namen hatte. Und wenn ich dann sein Leben anschaue, mal merke ich, dass er genau das Umgekehrte lebt und getan hat von dem, was ich eigentlich erwarten würde. Und vielleicht sagst du, warum? Hungersnot bricht aus und dieser Mann ist klug. Er denkt sich, wenn es hier kein Essen gibt, dann hole ich halt Essen sonst wo. Dann ziehe ich halt aus nach Moab, da gibt es Essen. Wie kommst du auf solch eine, eine Wertung. Nun, für diejenigen, die die Bibel ein wenig kennen, die wissen, dass in dem Text bereits eine Wertung ist. Zum einen verlässt er Israel. Er verlässt das verheißene Land. Er verlässt das Land, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und wo Gott gesagt hat, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Los des Landes, wie es dem Land gibt, und eurer geistlichen Haltung, wie ihr vor Gott lebt. Und wenn ihr mich vergesst, sagt Gott, dann werde ich Nöte über dieses Land bringen. Es gab einen Grund, warum es eine Hungersnot gab. Aber er geht hin und er verlässt einfach sein Land. Er verlässt sein Los, sein Erbe. Als das Volk Israel hineinkam, da wurde nicht nur jedem Stamm, jeder Sippe, sondern jeder Familie sein Los zugeteilt. Es war Erbe für die Ewigkeit. Erbe, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Und dieser Mann sagt, ich verlasse mein Erbe, es ist mir egal. Ich gehe irgendwo anders hin. Vielleicht ist es noch da, wenn ich irgendwann mal zurückkommen wird. Er geht einfach. Er verlässt sein Los. Und dieser Mann verlässt Bethlehem. Bethlehem ist bekannt als die Stadt Davids, als die Stadt Jesu. Nun, diese Menschen kamen nach der Story. Ruth ist die Ur-Ur-Urgroßmutter von Jesus und auch die Ur-Ur-Großmutter von David, eine ganz spannende Person. Aber Bethlehem in sich hat schon eine Bedeutung, nämlich Haus des Brotes. Und die Frage ist, wer ist oder was ist das Haus des Brotes? Wo gibt es Brot für dich? Wo gibt es Brot für mich? Und übertragen ist es eigentlich ein Bild auf die Gemeinde, denn die Gemeinde sollte der Ort des Brotes sein. Das Haus des Brotes sein. Dort, wo wir satt werden, wo unser Hunger gestillt wird. Jesus ist letztendlich der Ort des Brotes. Er ist das Brot des Lebens. Und dieser Mann geht. Und die Frage ist, was tut er dabei? In meinen Augen ist dieser Mensch so ein klassischer Opportunist. Wo bekomme ich den für mich schnellsten Vorteil? Sein Land spielt keine Rolle, sein Erbe nicht der Rede wert. Verantwortung für die anderen, für die Alten, die vielleicht nicht gehen können, für die Kinder, die vielleicht nicht ausziehen können. Verantwortung für die Familie spielt keine Rolle. Hauptsache, es geht mir gut. Ich, meiner, mir, mich, Gott segne diese vier. Und an dieser Stelle kann ich euch sagen, ich kenne Elimelechs, die Pastoren sind. Und ich will nicht Pastorenbashing hier betreiben, aber es gibt zu viele Opportunisten auch unter den Christen. Zu viele Leute, die einfach fragen, wo habe ich für mich den schnellsten Vorteil? Wo habe ich mehr davon? Sie fragen nicht Gott, was ist mein Platz, was ist meine Rolle, was ist meine Aufgabe? Gott, wo hast du mich hingestellt? Wo habe ich Verantwortung? Sondern die einzige Frage ist, wie komme ich so schnell, so hoch wie möglich? Wo habe ich es für mich gut? Aber Gott beruft uns nicht, Opportunisten zu sein, sondern wirkliche Anbeter Gottes. Ich stelle mir die Frage, was würde ich eigentlich von einem Mann erwarten, der heißt, mein Gott ist König? Was würde ich von einem Christen erwarten in der Not? Und mir kamen einige Antworten. Die erste Sache, die ich erwarten würde, ist, dass er die Warum-Frage stellt. Warum, Gott, hast du diese Hungersnot zugelassen? Und ich kann euch sagen, auf viele Warum-Fragen gibt es keine Antwort, aber sie nicht zu stellen, ist immer noch dumm. Wir dürfen die stellen, wir sollen sie sogar stellen. Und was das Volk Israel angeht, habe ich schon gesagt, gab es einen kausalen Zusammenhang zwischen ihrer Art und Weise, wie sie gelebt haben und dem Los des Landes. Warum? Weil Gott sich festgelegt hatte. Und Gott hatte gesagt, wenn ihr mich anbetet, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr mich vergesst, dann entziehe ich meinen Segen, damit ihr umkehrt. Und damit ihr merkt, ihr seid nicht mehr auf der richtigen Spur. Das gilt nicht für das Neue Testament, das gilt nicht für den Bund, in dem wir leben. Aber im Alten Testament war es tatsächlich direkt ein kausaler Zusammenhang. Dementsprechend hätte dieser Mann sagen können, Gott, warum die Hungersnot? Noch wichtiger, vielleicht hätte er fragen sollen, Gott, wozu lässt du dir diese Not zu? Und ich als dein Diener, ich als Anbeter Gottes möchte eine Rolle übernehmen. Ich möchte erkennen, was der Sinn des Ganzen ist. Manchmal lässt Gott Not zu, damit wir in unserer Not zu Gott kommen. Und ich werde nicht müde zu sagen, der Segen Gottes kann ein Fluch werden für dein Leben. Ich kenne reiche Menschen, die wurden so beschenkt von Gott und am Ende haben sie Gott verloren. Und Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde? Aber er würde Schaden nehmen an seiner Seele. Segen ist manchmal nicht das, was du glaubst. Du wähnst dich so sicher, du wähnst dich so reich, so erfolgreich und du merkst nicht, dass du deine Seele verlierst. Und Gott sagt, ich lasse Not zu, damit du in dieser Not dich zurückbesinnst. Worauf kommt es denn wirklich an? Also wozu ist wichtig? Und noch wichtiger sollten wir uns fragen, Gott, wo bist du? Wir sollten in der Not uns an Gott wenden. Aber wir lesen nicht, dass der Engel des Herrn kam zu Elimelech und sagte, du, es ist Zeit, dass du gehst und ich werde dich auch hinausführen und bald kommst du wieder zurück. Sondern er hat es einfach getan. Und wisst ihr, Zweifel mögen kommen. Ich sagte vorhin, die Seele tickt nicht logisch. Der eine erlebt, dass sein 80-jähriger Vater stirbt und sagt, so ein langes Leben, so ein gesegnetes Leben. Danke Gott für dieses Leben. Und der andere bekommt Glaubenszweifel. Unsere Seele tickt unterschiedlich, oder? Und jetzt hast du Zweifel. Und an dieser Stelle will ich keine Zweifel feiern. Gott gibt dir und er gibt mir so viele Gründe, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Dafür haben wir Gottes Wort und wir lesen Gottes Wort und wir merken, Gott ist treu. Amen. Gott ist gut, alle Zeit. Er hat seine Liebe bewiesen, er muss sie nicht weiter beweisen. Gott ist. Und ich feiere den Zweifel nicht. Ich möchte ein Glaubensheld sein. Ich möchte ein Gläubiger sein. Ich möchte nicht bekannt sein als der Mensch, der ständig am Zweifeln war. Zweifeln und staunen. Nein, ich möchte nicht zweifeln. Aber wenn ich denn Zweifel habe, möchte ich von Johannes lernen. Johannes der Täufer, der auf Jesus zeigte und sagte, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt, der Jesus einführt in seinen Dienst. Er selber hatte Zweifel. Aber was wir von Johannes lernen können, ist, dass er nicht verzweifelt ist an seinen Zweifeln, sondern dass er mit seinen Zweifeln genau zu dem ging, der die Antwort ist, nämlich zu Jesus. Und das dürfen wir immer tun. Vielleicht verstehst du Gott nicht, dann geh zu Gott. Vielleicht verstehst du Jesus nicht, geh zu Jesus. Vielleicht verstehst du das Leben nicht, dann geh in deiner Not zu dem, der zumindest eine Antwort haben könnte, der die Antwort weiß, und diese Antwort dir auch geben kann. Und wenn er dir die Antwort nicht gibt, zumindest dich versteht. Und in seiner Gegenwart erlebst du Heilung. Von einem Elimelech hätte ich genau das erwartet. Und wenn Not in mein Leben kommt, dann möchte ich genau das tun. Gott, warum? Habe ich Mist gebaut? Habe ich Schuld gebaut? Habe ich Sünde in mein Leben hereinkommen lassen? Gott, wozu? Hat es irgendeinen Sinn? Und Gott, auch wenn ich es nicht verstehe, ich möchte wenigstens mit dir unterwegs sein. Elimelech war eben ein Opportunist. Die Ratten verlassen bekanntlich das sinkende Schiff. Sein Land war in Not, seine Stadt war in Not, sein Erbe war in Not und er geht auf zu neuen Ufern. Ich möchte dich heute Morgen einladen, sei kein Opportunist, sondern werde ein Anbeter Gottes. Ein Mann, der sagt, Gott, du hast diese Not zugelassen, so hilf uns zu verstehen, warum. Hilf uns in dieser Not, unsere Augen auf dich zu richten, unser Vertrauen auf dich zu bauen. Hilf uns in dieser Not, Verantwortung für unser Leben, unser Haus, unsere Stadt, unser Land zu tragen. Die Frage ist, rennen wir weg oder übernehmen wir unsere Rolle? Und an dieser Stelle kenne ich zu viele Menschen, wenn es schwierig wird, dann rennen sie weg. Vielleicht ist gerade in deiner Beziehung ein wenig holprig, unrund. Und die Menschen sagen um dich herum, na, wenn keine Gefühle mehr da sind, dann renn weg. Wenn es komisch wird, dann renn weg. Und Gott sagt dir, nein, kämpf für deine Ehe, kämpf für deine Familie. Gott, kämpf für Gottes Plan in deinem Leben. Gibt es Dinge, wofür wir kämpfen sollen bis ans Ende? Gibt es Bereiche, wofür wir kämpfen sollen bis aufs Blut? So sagt die Bibel. Was bedeutet das bis aufs Blut? Es bedeutet, dass du dein Bestes, dein Letztes hergibst. Und die Antwort lautet ja. Das Erste ist, wir werden für Gott kämpfen. Bis zum Ende. Denken wir an Daniel. Er landet in dieser Löwengrube. Warum? Weil für ihn das nie die Frage war, ob er ein Anbeter Gottes ist oder nicht. Ich bin ein Anbeter Gottes, egal was es mich kostet. Wir werden für Gott kämpfen. Wir werden für unsere Ehe kämpfen. Warum? Weil es ein Bund ist, den Gott gestiftet hat. Und unser Ja gilt bis ans Ende der Welt, bis ans Ende des Lebens. Punkt. Wir dürfen selbst für unsere Kinder kämpfen. Warum? Weil Gott sie uns anvertraut hat. Sie sind deine Kinder, eure Kinder. Und ich glaube, wir dürfen selbst für unsere Eltern eintreten. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter. Und ich will euch sagen, ich glaube, ich habe den Job, meine Eltern nicht nur zu ehren, solange sie leben, sondern auch gerade, wenn sie nicht mehr leben, habe ich den Job, sie zu ehren. Und ich bin manchmal schockiert über Christen, die über Eltern reden, die nicht mehr da sind. Und sie reden nicht in guten Tönen. Eltern, die sich nicht verteidigen können. Die sich nicht erklären können. Und irgendwann wühlt das in dir auf und dann sagst du, mein Vater und. Und der alte Mann, der nicht mehr da lebt, kann sich gar nicht verteidigen, geschweige denn eben rechtfertigen. Nein, Ehren geht über den Tod hinaus. In meinem Leben, und das ist sehr subjektiv für mich, war es klar, ich werde kämpfen für Gottes Reich. Und ich werde kämpfen auch für meine lokale Gemeinde. Es war nie eine Frage in der Gemeinde, wo Gott mich hineingepflanzt hat, dass ich da meinen Platz ausfülle. Und bis heute ist es keine Frage für mich persönlich. Vielleicht gibt es sicherlich Gründe, irgendwann mal das in Frage zu stellen. Aber lass uns nicht die Menschen sein, die beim ersten Druckpunkt, beim ersten Schmerzpunkt gehen und sagen, vielleicht gibt es irgendwo was Besseres. Wisst ihr, ich habe diesen Mann so richtig auf dem Kieker. Ich würde fast noch andere Worte dafür finden, aber vergessen wir es mal. Und der Grund ist ganz einfach, dieser Mann ist nicht nur ein Opportunist, der geflohen ist, sondern dieser Mann ist ein Mensch, der glaubt, was er sieht. So wie viele Menschen heute, wir glauben, was wir sehen, aber das ist sehr gefährlich. Wusstest du, wie gefährlich es ist, zu glauben, was du siehst? Du wirst sagen, hallo, das sehe ich doch. Also glaube ich's, also spreche ich es aus. In den letzten Monaten haben wir so viele Babys hier als Church bekommen. So viele Mamas sind schwanger geworden und haben ihre Babys bekommen. Und wisst ihr, ich habe es immer wieder neu mitbekommen, wie der Bauch so langsam gewachsen ist. Heute Morgen hörte ich schon wieder von einem weiteren Baby. Wow, man sieht noch gar nichts, aber richtig cool. Und irgendwann kommt das Baby. Und wisst ihr, was die Erfahrung von allen war? Zumindest dort, wo ich es irgendwie mitbekommen habe. Ich habe glückliche, stolze, zufriedene Mamas gesehen. Mamas, die voller Stolz den schönsten Namen, den sie irgendwo gefunden haben, über das Leben ihres Kindes aussprechen. Papas, die voller Stolz kommen und sagen, mein Sohn ist der Boas. Oh. Oder meine Tochter ist die Liv. Ich bin so dankbar, dass meine Kollegen Papas geworden sind. Das verändert unser Team und zwar richtig zum Guten, richtig hammerschön. Ich feiere es. Und manchmal kommt mein Kollege Sam rein und sagt, ich habe die süßeste, die schönste Tochter auf der ganzen Welt. Und ich sage, Sam, ich werde jetzt nicht mit dir diskutieren. Ich gebe dir einfach mal recht. Klammer auf, sie ist ein Wunder wie alle anderen auch. Klammer zu. Aber diese Reaktion ist doch die natürliche, oder? Dieser Mann wird Vater und er segnet seinen Sohn mit dem Namen Machlon, gleich machtlos. Nee, das ist nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist schwächlich. Ziemlich ähnlich, oder? Als hätten wir unsere Sprache übernommen irgendwie. Dieser Mann hieß Machlon. Stell dir mal vor, du bekommst ein Kind und statt zu sagen, es ist der Starke, die Süße, der Lustige, nennst du ihn schwächlich. Warum? Offensichtlich kam ein schwächliches Bündel auf diese Erde. Und er spricht einfach aus, was er sieht. Und er glaubt, was er sieht. Und er flucht seinen Sohn. Ich habe schon oft darüber gepredigt, denn ich sehe vor diesem, jeder sieht diesen Machlon. Und aus diesem schwächlichen Baby ist so ein Monster, ein Muskelpaket geworden. Kennt ihr die Männer, die gar nicht mehr laufen können vor lauter Muskeln? So sieht der Machlon aus. Warum? Weil sein Vater eine Festlegung über sein Leben getroffen hat. Du bist der Schwächliche. Und er hat jeden Tag gesagt, nein, ich bin nicht schwächlich. Ich bin stark. Aber eigentlich war er innerlich total schwach, oder? Ein Fluch, den er ausgesprochen hat. Warum? Ich glaube das, was ich sehe. Und ich glaube nicht nur das, sondern ich spreche es aus. Und er bekommt noch einen Sohn, Kilion. Und jetzt treibt er es wirklich auf die Spitze, denn Kilion bedeutet kränklich. Ich habe schon manchmal gesagt, mein großer Bruder kam auch als Kränklicher auf die Welt. Die ersten Monate, da stand sein Leben auf Messerscheide. Und weder meine Mutter noch mein Vater kamen auf den Gedanken, ihn kränklich oder schwächlich zu nennen, sondern sie haben ihn Johannes genannt. Ein Sohn der Gnade, Gnade Gottes. Und wer ihn heute anschaut und wer ihn schon als Kind kannte, er war mein großer Bruder. Ich habe kein bisschen je einen kränklichen Bruder gehabt. Der war immer der Chef. Warum? Weil meine Eltern ganz normal getickt haben. Sie haben nicht geglaubt, was sie sehen, sondern sie haben ein bisschen Fantasie gehabt. Ein bisschen Glaube. Und für diesen bisschen Glaube bewerbe ich in deinem Leben. Sprich nicht nur das Böse aus, was du gerade siehst und deine Firma ist kurz vorm Pleite gehen und du sagst, ich bin am Ende. Sondern Glaube, sprich das aus, was du im Glauben siehst. Und an dieser Stelle bin ich eingeladen, die Möglichkeiten Gottes sich anzuschauen. Hedi hat schon gesagt, letzten Sonntag haben wir gefeiert. Mosaik Ehingen, Startup-Gottesdienst. Mit über 70 Personen. Ist das ein Grund zum Feiern? Hey. Das ist der Hammer. Das ist richtig mega. Hätte mir irgendjemand vor 3 Monaten gesagt, ich werde mit über 70 Personen anfangen, hätte ich gesagt, no way. Ich sehe sie nicht. Aber ich erinnere mich, wie wir vor einem halben Jahr in der Klausur gebetet haben. Und all die Dinge, für die wir gebetet haben, sind in Erfüllung gegangen. Alle. Aber die Wirklichkeit ist, wir haben nicht ausgesprochen, was wir sehen. Denn wir sind seit 3 Jahren dabei, Mosaik Ehingen zu pflanzen. Und es war nicht immer easy. Manchmal war der Report so, eigentlich läuft da gar nichts. Wo sind die Leute, auf die wir vermeintlich bauen wollten? Aber es sind doch unsere Leute. Nein, sie sind nicht da. Hätten wir ausgesprochen, was wir gesehen haben, hätten wir geglaubt, was wir gesehen haben, hätten wir Gemeinde nie gegründet. Aber wir haben nicht ausgesprochen, was wir sehen, und wir haben nicht ausgesprochen, was wir vermeintlich glauben, sondern wir haben ausgesprochen, was wir wirklich von Gott her sehen. Der Gläubige sieht um die Ecke. Der Gläubige sieht die Möglichkeiten Gottes. Wisst ihr, nächsten Sonntag Mosaik Church Stuttgart, wir sind da mit über 150 jungen Menschen unterwegs, die mittlerweile gestandene Männer und Frauen sind. Hätte man Simon vor 10 Jahren gefragt, hey, wie geht's dir? Hätte gesagt, ich habe einen Auftrag für Stuttgart. Eines Tages wird hier eine blühende Gemeinde stehen. Aber die Wirklichkeit ist, es ging oft 1 Schritt vor und 2 zurück. Es war hart. Manchmal hat man viel gesät und wenig geerntet. Aber wir haben eben nicht gebaut auf das, was wir fühlen und das, was wir sehen, sondern wir haben gebaut auf den Auftrag. Und der Auftrag war klar, geht hin und predigt. Und weil ihr hingeht und weil ihr predigt und weil ihr im Glauben investiert, wird die Saat, die ihr sät, auch eines Tages aufgehen. Und sie ist aufgegangen. Da steht eine blühende Gemeinde. Aber ich bin so dankbar, dass Gott uns beruft und dass wir nicht Wetterfrösche sind. Draußen ist es trüb, also sind wir trüb. Sondern dass wir vertrauen, nach dem Winter kommt der Frühling. Amen. Ich freue mich auf den Frühling, ihr euch auch. Wisst ihr, ich bin lieber ein Träumer als ein Schwarzseher. Es gibt zu viele Schwarzseher in Deutschland. Und an dieser Stelle bin ich so stolz auf diese Church. In dieser Gemeinde gibt es 16-jährige Unternehmer. Hätte ich nie gedacht, aber es ist Wirklichkeit. Mädels mit 16, die ein Unternehmen gründen. Jungs mit 16, die ein Unternehmen gründen. Ich denke mir, wow, was für ein Spirit ist da. Und mir geht es nicht darum, dass man unbedingt Unternehmer werden soll, aber die Menschen, die das tun, sagen doch, ich glaube an etwas. Ich bin zuversichtlich. Und wisst ihr, am Ende meines Lebens möchte ich nicht bekannt dafür sein, dass ich 3, 4, 5 Gemeinden initiiert habe. Und das ist jetzt schon Realität, sogar mehr. Sondern ich möchte bekannt sein dafür, dass wir den Auftrag Gottes ernst genommen haben. Und der Auftrag Gottes ist, gründet Gemeinden, die wiederum Gemeinden gründen werden. Wenn wir in Ehingen unterwegs sind, dann werden wir nicht in Ehingen aufhören. Am Ende des Monats darf ich dort predigen und ich werde in ihr Herz hineinlegen, bevor es euch wirklich gibt. Ihr seid als ein Mädchen geboren und jedes Mädchen, so klein es ist, hat eigentlich das Potenzial von Gott, wiederum Mutter zu werden. Es ist ein geistliches Prinzip und ich bete so sehr, dass es nicht bei Ehen aufhört, sondern dass das nächste Baby geboren wird, das nächste geistliche Baby. Und auf einmal wird es groß. Seht ihr die vielen? Jesus sagt, die Ernte ist reif. Die Ernte ist reif. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, lasst uns keine Schwarzseher sein, sondern im Glauben einfach den nächsten Schritt gehen. Und wenn es hart ist, dann beißen wir uns durch. Das Gute hat immer einen gewissen Preis. Dass das einfach so wächst, ist so ein Baum, der keine Wurzeln hat, der morgen wieder weg ist. Das ist meistens Unkraut. Dass das wirklich was wert ist, da darf ich dran arbeiten, in meinem Leben, Monate, Jahre. Und dann kommst du später hin und du merkst, da ist wirklich Gesundes entstanden. Die dritte Frage von heute Morgen ist, wusstest du, dass deine Worte Macht haben? Deine Worte haben Macht. Dieser Mann spricht diese Worte aus über seine Söhne. Und dann heißt es, er starb und sie starben. Ist es verwunderlich, dass der Kränkliche stirbt? Ist es verwunderlich, dass der Schwache stirbt? Ist es verwunderlich, dass der Mensch, der alles immer nur schwarz sieht, auch stirbt? Nicht wirklich. Worte haben Macht. Als der Sohn des Jakobs auf die Welt kam, hat seine Mutter etwas über ihn ausgesprochen. Und die Rahel hat gesagt, du Sohn, du hast einen Fluch über mich gebracht, denn ich sterbe. Und weil ich gerade sterbe, nenne ich dich Sohn des Fluchs. Und ganz ehrlich, sie hatte allen Grund dazu. Gefühlt war das die Realität. Und Jakob hat seine Frau verloren. Die Frau, für die er 14 Jahre lang gearbeitet hat. Und dann erzählte man in Jakob, du, deine Frau hat diesen Namen festgelegt über ihren Sohn Benoni. Und Jakob hat gesagt, ja, einverstanden. Aber er wird nicht Benoni heißen, sondern er wird Benjamin heißen, Sohn des Glücks. Und ich sehe den kleinen Benny und er weiß, ich bin ein Sohn des Glücks. Ich sehe den kleinen Benjamin, der weiß, ich bin ein Geschenk Gottes. Mein Vater sieht mich als Geschenk Gottes und ich bin ein Geschenk für die Menschen. Und jedes Mal, wenn man seinen Namen genannt hat, Benny, hat er gesagt, hey, ja, ich bin Sohn des Glücks. Jedes Mal, wenn man ihn gerufen hat, was für ein Unterschied, ob du Sohn des Pechs heißt, Sohn des Unglücks oder Sohn des Glücks. Welche Worte sprechen wir aus? Deine Worte haben Macht. Wisst ihr, was ich ausspreche über unsere 13-Jährigen? Ich sage, ihr werdet großartige Pastoren. Ich glaube das. Ich sehe Erweckungsprediger in ihnen. Sie starren mich manchmal an, glauben das nicht so halb. Aber beim 10. Mal merken sie, der meint es ja ernst. Ich glaube das wirklich. Ich möchte Leben durch meine Worte in das Leben der anderen Menschen produzieren. Das ist Segen. Segen ist nichts anderes, als dass wir Gutes aussprechen. Und die guten Worte, die wir aussprechen, werden irgendwann mal gute Früchte tragen. Sein oder Schein, das ist die Frage. Ich möchte sein. Du auch? Ich möchte glauben. Du auch? Ich möchte das aussprechen, was Gott auf seinem Herzen hat. Und so viel kann ich dir verraten. Der Plan Gottes für dein Leben ist besser, als du dachtest. Und egal, wenn du dir das Beste vorstellst, der Plan Gottes ist noch besser. Der Plan Gottes mag anders sein. Und besser wird von ihm definiert. Aber am Ende ist der Plan Gottes genau der ideale Plan für dein Leben. Und du darfst diesen Plan umarmen und sagen, Jesus, und ich möchte sein. Ich möchte nicht etwas vorgaukeln zu sein, sondern ich möchte der sein, der ich eigentlich wirklich bin, ein Anbeter Gottes. Lass uns beten. Jesus, danke für diese Geschichte. Danke, dass sie heute noch genauso relevant ist. Gott, und ich bete, dass wir im Glauben und im Vertrauen keine Schwarzseher sind, sondern dass wir deine Möglichkeiten sehen. Und in deinem Wort sehen wir so viel von deinen Möglichkeiten und diese Möglichkeiten wollen wir umarmen. Und Gott, dort, wo wir in der Krise sind, wollen wir warum fragen? Wollen wir wozu fragen? Und wollen wir in der Not in deine Arme laufen, rufe mich an in der Stunde der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott, danke dafür. Es sind so viele Fragen im Raum und deswegen lade ich dich einfach ein, innerlich ruhig zu werden und ein Ja zu der Frage zu finden, die du so von Gott her aufs Herz gelegt bekommst. Gott segne dich dabei. Ihr über Stream, Gott segne euch. Und ihr hier vor Ort, Gott segne euch mit der richtigen Entscheidung. Amen.